Ich war schon immer sehr neugierig und aber auch, muss ich sagen, schon durch meinen Vater bin ich so aufgewachsen, dass ich eben immer technologieaffin war. Ja. Ne? Wir hatten schon, als alle noch keinen Videorekorder hatten, wir einen, als alle noch keinen Computer hatten, ja, mein Vater war der war Entwickler, nicht Entwickler, der war Elektrotechniker.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge und wenn ihr oder sie uns erreichen wollt, dann geht das unter sotechdeutschland@n-tv.de. Und heute sind wir mal wieder in Berlin unterwegs, sitzen hier in einem schicken Hotel in dem Frühstücksbereich, deswegen auch die Akustik. Und heute bei uns zu Gast ist Miriam Wohlfahrt. Schön, dass du da bist, Miriam. Ich stelle dich ganz, ganz kurz vor. Du bist eine, ich weiß nicht, ob du den Begriff magst, eine der Vorzeigeunternehmerinnen in Deutschland, gilt so als die Fintech-Frau in Deutschland. Du hast den Zahlungsdienstleister RatePay mitgegründet. Das ist jetzt 10 Jahre, glaube ich, mehr oder weniger her. Genau. Du hast vorher schon eine Ausbildung zur Reisekauffrau gemacht. Ja, du nickst so halb und bist dann irgendwie über einen Freund in die Startup-Welt gekommen, habe ich gelesen, hast du mal erzählt.
So ungefähr.
Das ist jetzt die Kurzversion, genau. Du kannst uns ja die richtige Version erzählen. Aber wie kamst du denn dann auf online bezahlen oder was macht ihr bei RatePay genau? Wie kamt ihr auf das Thema?
Also fangen wir kurz an, sagen, was RatePay macht, dann sage ich, wie ich dahin gekommen bin. Also wenn man euch jetzt fragen würde, was ist Kaufen auf Rechnung, was ist eine Lastschrift, was ist Ratenkauf, dann wisst ihr alle, was das ist, oder? Da muss ich nicht erklären, was ist das. So, das machen wir. Wir machen das quasi so für Online-Händler, dass die das in ihre Shops integrieren können, dass die Online-Händler dabei kein Risiko haben. Und so haben die Online-Händler die Möglichkeit, ihren Kunden eben eine Zahlungsart anzubieten, die jeder kennt, ohne Ausfallrisiko. Ja, das ist einfach convenient. Ich sag mal so, wenn man eben einen Online-Shop betreibt, dann muss man ja dem Kunden die Zahlungsarten anbieten, mit denen er bezahlen kann, weil Kreditkarte haben nur etwa, ich glaube inzwischen sind es so 39%, PayPal auch so in der Größe. Also gibt es immer einen ganz großen Teil des Marktes oder der Menschen, die ja nicht dann bezahlen könnten, wenn man eben kein PayPal-User oder kein Kreditkartenbezahler ist. Das ist das, was wir machen und im Prinzip, das ist relativ kompliziert. Also das, was wir machen, ist relativ einfach zu erklären, aber hinten ist es relativ kompliziert. Also RatePay ist heute eigentlich eine Firma, wir machen online Bonitätsprüfung und Risikoprüfung und Identitätsprüfung. Das heißt, wir schauen, darf diese Person eben auch bezahlen, ist die entsprechend solvent und glauben wir auch, dass die Person auch wirklich die Person ist und versuchen eben auch hier Betrug eben abzuwehren. Mhm. Das machen wir quasi in so ein paar Millisekunden und das ist die eigentliche, ich sag jetzt mal, Kunst, die hinter RatePay steckt. Dieses Prüfen in Millisekunden anhand ganz, ganz vieler verschiedener Datenpunkte, nehmen wir die Person an oder nicht. Da haben wir künstliche Intelligenz im Einsatz und sind da inzwischen richtig gut, ich sag jetzt mal, auch positioniert in Deutschland, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Ja. Mhm.
Da kommt cool. Ja quasi ja Rate und Pay. Das Rate ist schon sehr interessant. Arbeitet ihr da mit Schufa oder Ähnlichen zusammen? Oder forscht ihr dann in den sozialen Medien nach den Leuten und gucken, was die so da treiben?
Nee, wir forschen nicht in sozialen Medien. Wir nutzen einfach zugängliche Datenpunkte, die frei zugänglich ohne irgendwelche Barrieren sind und aber auch mit Auskunft teilen. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, das ist eine Mischung aus verschiedenen Checks, die da passieren im Hintergrund. Eines ist zum Beispiel in eigenen Daten, die wir eben, wir kennen schon viele Kunden, wo wir auch sehen können, ist das ein guter Käufer?
Also Einkaufsverhalten auch und so.
Auch Einkaufsverhalten, ja. Es sind also gar nicht so personenbezogene Daten, sondern eher Verhaltensweisen, die da miteinander in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel, wie viel ist da im Warenkorb, zu welcher Uhrzeit, mit welchem Gerät wurde da eingekauft? Oder aber auch interessante Sachen sind zum Beispiel, ist das eine alte E-Mail-Adresse oder eine neue E-Mail-Adresse? Also man hat häufiger Betrug eben auf E-Mail-Adressen, die ganz frisch sind. Ja, also es gibt selten Betrug eben auf einer E-Mail-Adresse, die es schon seit 10 Jahren irgendwo gibt. Das sind eben die unterschiedlichen Indikatoren. Wir fragen aber auch Auskunfteien an. Auskunfteien aber eher nur um das Thema Bonität abzudecken. Wenn wir aber glauben, eben Betrug kann man nicht mit Auskunftteilen abdecken, weil jeder kann eben eine Identität von jemand anderem klauen und eben sich, man kann sich als dich ausgeben. Dann kann ich das bei der Schufa oder bei einer anderen Auskunftei nachfragen und bekomme hoffentlich ein gutes Ergebnis. Mhm. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du auch wirklich die Person gibst, die du vorgibst zu sein. Mhm. Das ist eben die Kunst dahinter und das machen wir. Wir haben natürlich nie eine 100% Garantie, aber anhand sehr vieler verschiedener Berechnungen, die wir quasi machen, auch mit dem Machine Learning, kommen wir eben dem sehr nahe, dass wir glauben, die Person ist auch die Person. Ja, mhm. Und dann entscheiden wir, ob die genügend Bonität hat oder nicht. Mhm. Das ist so im Wesentlichen. Ja, und das ist lustig, dass du sagtest mit Rate und Pay, weil das habe ich letztens auch zu unseren Kollegen gesagt, weil unser ursprünglich war es ja so, dass Rate Pay, also als Rate Pay gegründet worden ist.
Ach, echt?
Ja, also die Grundidee war eigentlich Ratenzahlung. Wir haben aber damals am Anfang, als wir die Idee hatten, haben wir noch gar nicht so weit gedacht. Und das war auch, ehrlich gesagt, der Rechnungskauf, den haben wir dann dazu genommen, weil wir festgestellt haben, dass viel, viel mehr Menschen gerne Rechnungskauf haben wollen, noch als Ratenkauf. Ja. Und so ist es dann irgendwie stehen geblieben. Aber heute passt es eigentlich sogar viel besser zu dem, was wir tun. Es ist ganz witzig. Ja. Aber wir haben uns im Laufe der Jahre sehr oft verändert. Aber ja, ich kann ja...
Das gehört ja dazu.
Das gehört dazu bei einem Startup. Ja, wenn man einfach mal guckt, vor 10 Jahren haben wir angefangen, das war eine relativ simple Lösung. Und heute würde man sagen, ein MVP, also MVP steht für Minimum Viable Product, das ist ja so ein Fachbegriff in der Startup-Welt, also für ein kleinstes, ich sag mal, mit irgendwas live gehen, was noch nicht so richtig funktioniert. Also das haben wir damals auch gemacht. Und es war relativ ein Basis, also ein sehr, sehr, sehr Basisprodukt. Das hat sich sehr stark weiterentwickelt im Laufe der Jahre, ja.
Dann kann man bei euch sagen, Daten, das neue Gold trifft auf euch dann ja wirklich
absolut
zu, ne?
Ja, klar. Also wir haben heute Millionen von Daten bei uns. Das ist schon interessant.
Könnt ihr aber noch eine Menge mehr mitmachen, theoretisch.
Ja, aber das ist im Moment nicht angedacht. Also wir nutzen die Daten rein zum Zwecke der Bonitätsprüfung. Und das sind unsere Daten, die auch bei uns im Kreislauf sind. Die verlassen wir noch nicht.
Wo liegen die Daten gespeichert?
In Deutschland.
In Deutschland. Einer Telekom-Cloud.
Also auf jeden Fall bei einem deutschen Anbieter.
Das fiel mir vorhin ein, als du sagst, Identitäten. Da gibt es ja viele Diskussionen. Ne? Jeder kann natürlich eine E-Mail-Adresse machen. Eine schöne alte E-Mail-Adresse ist natürlich Gold wert mittlerweile, glaube ich. Ne? Und eine Identität, die schon lange Jahre existiert. Ich glaube, du hast dich dafür ausgesprochen, eine EU-weite Identität, dass endlich eine kommt, vielleicht auch, die man mit einem Ausweis hinterlegt.
Das finde ich super.
Und wo sind wir da? Sind wir noch nicht so weit?
Oh, das ist noch ganz weit weg, leider, muss
Warum?
Ich sagen. Ja, es gibt halt im Prinzip immer, es gibt noch nicht auf der EU-Ebene sowas. Es gibt sicherlich Initiativen, aber ich sehe das noch nicht in den nächsten, also weit weg ist für mich 2-3 Jahre. Ja, also ich sehe es aber nicht in den nächsten 1-2 Jahren, bis da was passiert. Dafür ist es noch zu sehr, glaube ich, gibt es zu viel Inseldenken. Und ich meine, es gibt in Deutschland... ich sag mal, hier die Initiativen von Verimi und Yes und wie heißen die anderen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich finde das alles, das ist zu viel in so einer Insel drin. Das machen einige wenige zusammen. Aber ich glaube, es geht darum, man muss im Prinzip einen offenen Standard schaffen. Eine Art offenes, ich sag jetzt mal, Open-Source-Tool, wo vereinheitliche Daten drin sind, wo auch Wettbewerber miteinander arbeiten. Ich glaube, das wäre letztendlich eigentlich das, was ideal wäre nachher. Aber das dauert noch ein bisschen.
Wir haben ja die DSGVO.
Die DSGVO bietet sogar eine gute Grundlage dafür.
Deswegen hatte ich ja, die ist ja schon streng genug.
Warum genau, die ist sehr streng, aber wir haben eigentlich in Europa, ich würde mal sagen, eine sehr, sehr gute Chance durch die DSGVO, da auch vielleicht, wenn es mal um irgendein technologisches Thema geht, durch Regulierung eine Vorreiterrolle zu bekommen. Ja, das wäre schon interessant, darüber nachzudenken.
Du bist ja auch ziemlich fleißig am Schreiben und du hast im Juli hattest du so einen Artikel, wo du wirklich den Fachkräftemangel beklagt hast und ist die Lage wirklich so dramatisch, weil du ja auch gesagt hast, dass es da wirklich teilweise nur Gerätebediener haben und keine Menschen, die wirklich das verstehen, was da überhaupt passiert. Frank Thelen hat hier im Umfeld der Veranstaltung, wo wir hier gerade sind, schon den digitalen Notstand ausgerufen. Wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Ich finde das wirklich eine sehr kritische Situation. Und wenn man einfach so, es gibt eine ganz interessante Studie, die finde ich, ist die von dem Stifterverband und McKinsey, die heißt Future Skills, da wird es eigentlich ganz gut auseinandergenommen, was denn eigentlich genau für Leute fehlen. Weil es gibt ja nicht nur die, ich sag jetzt mal, die extremen Fachkräfte, also die Data Analysts und die Programmierer und so wirklich die Hand für diejenigen, die das Handwerk wirklich können, sondern auch viele, die gar nicht richtig verstehen, was da eigentlich los ist, die überhaupt nicht das Thema Datensicherheit gar nicht verstehen, die sehr, sehr sorglos mit ihren Daten umgehen, die einfach gar nicht mehr verstehen, was eigentlich hinten passiert. Das ist ja auch so, das ist die ganzen Zusammenhänge nicht mehr. Ich glaube, es müssten mehr Menschen geschult werden in diesen Bereichen. Also wie gehe ich eigentlich auch sorgfältig mit meinen Daten an? Wie schütze ich mich vor Angriffen? Weil das wird ein immer größeres Thema werden.
Ja, und gerade in eurem Bereich Fintech ist ja nun mal Hardcore Finanztechnik und Programmierung, Mathematik
Total.
Und Finanzsysteme.
Total.
Ne?
Also wir haben natürlich sehr extreme Spezialisten, sage ich mal. Das sind Entwickler, die sich zum Beispiel spezialisieren auf Python. Das sind so spezielle Sprachen. Aber es ist auch, wie gesagt, der ganz normale Mitarbeiter, der muss ja auch lernen, wie gehe ich eigentlich mit den modernen Office-Programmen um? Wie läuft das eigentlich heute? Und das ist, ich glaube, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr auswendig im Kopf, ich wusste sie noch ein paar Wochen, aber ich glaube, bis 2023 sind das über 300.000 Leute, die im Prinzip weitergebildet werden müssen und die fehlen. Ich finde das schon, da kann man schon Alarm schlagen.
Aber ja? Spürt ihr das bei euch im Unternehmen auch, dass ihr Probleme habt, Fachkräfte zu bekommen und müsst ihr dann wirklich mehr aus dem Ausland akquirieren, was ja per se nicht schlecht ist, ein diverses Team zu haben mit verschiedenen Kulturen, aber habt ihr da auch Probleme, hier wirklich dann Leute aus Deutschland zu finden?
Also in manchen Bereichen sicherlich ja, also gerade wenn es um Java-Entwickler geht zum Beispiel, die sind sehr, sehr schwer zu bekriegen und ich kann also jeder, der nicht weiß, was er werden soll, ich sage, ich lerne, werde Entwickler.
Und dann bei Miriam melden, ja.
Genau. Nein, aber das ist in der Tat, es gibt einfach zu wenige, es gibt viel zu wenige und das ist und da ist dann schon dieses Buzzword War for Talents, den gibt es schon und klar, hier in Berlin gibt es ganz viele Leute, die Java-Entwickler suchen. Es gibt zwar hier deutlich mehr Java-Entwickler als vielleicht in, keine Ahnung, in Bielefeld. Nur mal als Beispiel, ohne jetzt hier irgendwie...
Bielefeld-Bashing.
Ja, nein, aber...
Ist die Stadt wirklich?
Ja, wie war das jetzt?
Nein, aber das ist... Aber dafür gibt es halt hier... Die Nachfrage ist hier sehr viel größer in Berlin. Und man muss als Unternehmen schon... Auch den Mitarbeitern echt was bieten. Ich glaube, auch die Arbeitskultur ändert sich. Das hat übrigens auch was mit Future Skills zu tun. Das heißt ja auch, sich darauf einzulassen, in einer neuen Form, mit einer neuen Form von Arbeit umzugehen. Ja? Oder auch dieses Akzeptieren, dass man ständig weiterlernen muss, dass es nicht zu Ende ist. Dass wir quasi, wenn wir heute etwas lernen, dass ich eigentlich jederzeit bereit sein muss, Neues dazuzulernen. Ja? Und das ist auch bei uns, also zum Beispiel auch als Unternehmen, unser Produkt ist nie fertig. Ich glaube, Investoren denken immer, ach, das ist jetzt fertig und da muss man jetzt nichts mehr investieren. Nein, aber wenn wir das so akzeptieren würden, wie es jetzt ist und nichts daran weiterbauen würden, dann
sind sie tot.
Dann sind wir bald tot, ja. Das wäre schlimm. Also, ja.
Jeff Bezos, immer Tag 1.
Ja, genau. So muss man sich auch fühlen. Ich glaube, es ist immer wieder, also wenn ich RateBee heute angucke, 10 Jahre, wir haben uns immer wieder so oft neu erfunden, so viele Dinge ganz anders gemacht als vorher. Das ist schon spannend.
Ihr macht ja auch... Ratenzahlung und so, das heißt ja auch, ihr müsst ja wahrscheinlich auch bestimmte Bedingungen erfüllen, um sowas machen zu dürfen. Ne? Da habt ihr ja, glaube ich, Zertifikate bekommen.
Klar.
War das schwer in Deutschland?
Ja, das war schon auch schwer. Also wir haben eine Lizenz von der BaFin, eine sogenannte Finanzinstitutslizenz. Mit der dürfen wir, das ist so, man kann es so vergleichen wie eine kleine, wie eine Minibanklizenz, aber wir dürfen zum Beispiel kein Einlagengeschäft damit machen.
Okay.
Das heißt, unsere Ratenzahlung, die wickeln wir auch mit einem Partner ab, mit einer Bank im Hintergrund. Rechnungskauf und Lastschrift, das machen wir selber mit unserer eigenen Lizenz.
Okay.
Schwer war das, vor allem wenn man sich überlegt, das hat bei uns schon eine längere Zeit gedauert, das war also durchaus ein Prozess von knapp 3 Jahren. Man kann das schneller machen, aber es hat bei uns etwas länger gedauert. Es ist auch sehr teuer, also das ist durchaus nicht einfach für ein kleines Unternehmen, also dieses ganze Regulierungsthema. Wobei, muss ich auch wieder sagen, es hat sich auch echt gebessert jetzt. Also wir sind ja so ein Fintech der ersten Stunde. Ich meine, vor 10 Jahren gab es das Wort Fintech gar nicht. Und auch, ich glaube, die Regulierung, auch die BaFin macht sehr viel. Deshalb will ich das auch nicht immer an den Pranger stellen, weil ich finde, da hat sich richtig was bewegt in den letzten Jahren, dass die BaFin auch mehr auf die Unternehmen zugeht, auch auf Startups und heute auch Mitarbeiter hat, die man mal befragen kann. Das war zu unserer Zeit noch nicht so der Fall.
Ja. Trotzdem scheitern ja eine Menge Fintechs noch. Ne? Ich hatte hier irgendwo auch mir Zahlen rausgeschrieben, irgendwie allein in den ersten 5 Monaten von 2019 waren es 34 und seit 2011 233 Pleiten. Mhm. Das hat PwC irgendwie ausgerechnet. Mhm. Was macht das so schwer? Irgendwie die Kundenakquise sei teuer, ist ein Grund, aber das kann es ja jetzt nicht sein. Sind das dann so Regulierungsdinger? Übernimmt man sich? Ist der Bereich einfach schwierig?
Also ich glaube, die Regulierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist oft, je nachdem, was man macht, das sind unterschiedliche Gesetze betroffen, ja. Und ich glaube, man stellt sich das am Anfang einfacher vor. Man denkt, ach ja, Mensch, mache ich mal eine tolle P2P-Überweisung, kann doch nicht so schwer sein, mit den Menschen Gelder zu teilen, ja. Dann ist da vielleicht eine Idee da und wenn man dann nachher merkt, das ist alles reguliert, muss man diesen Weg gehen der Regulierung. Der ist kostspielig und es ist eben nicht nur das Geld, sondern man muss auch die ganzen Prozesse umdrehen. Ja. Es geht dann, ich meine, die Regulierung dient der Geldwäscheprävention und all diesen Dingen. Das heißt, man muss im Unternehmen auch Prozesse umsetzen. Also wir mussten eben auch komplette Prozesse aufsetzen, die wir vorher ja gar nicht hatten. Deshalb dauert das auch relativ lange und deshalb scheitern auch meiner Meinung nach viele daran. Man muss auch als Geschäftsführer geeignet sein, ein solches Unternehmen zu führen. Das ist eben auch nicht immer, ich sag mal, als je nachdem, wenn man gerade von der Uni kommt und denkt, so, ich mache jetzt mal schnell ein Fintech. Es kann auch sein, dass die BaFin oder die Behörden auch in anderen Ländern dann sagen, nee, sorry, das geht nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ich finde es schon wichtig, dass es so eine Regulierung gibt, ja, weil ich meine, das wäre ja sonst alles Wildwuchs und die Gelder könnten einfach so, ich sag mal, die wären nicht sicher und so finde ich das schon in Ordnung, dass es das gibt. Aber ich glaube, manchmal könnte man es etwas pragmatischer sehen.
Mhm. Ja. Gehört er jetzt zur Otto Group mit?
Ne? Nein, nicht? Also nicht mehr. Also nicht mehr. Otto war quasi unser erster Investor. Und haben uns dann auch übernommen 2011 und wir haben lange zu Otto gehört. Ich muss auch sagen, was schon cool war, wir haben durch Otto echt gelernt, wie der Deutsche, ich sag jetzt mal, wir machen die Rechnung so, wie der typisch Deutsche sich eine Rechnung vorstellt. Ja, das ist einfach so. Und das ist der Prototyp. Und es war auch für mich immer, war Otto, also da kann ich gleich mal noch einen Sprung machen, warum RatePay gegründet worden ist. Ich habe davor im Vertrieb gearbeitet für Online-Bezahlen, für andere Online-Bezahlarten. Und Otto war für mich immer so ein Kunde, den ich gerne gewinnen wollte und konnte das immer nie verstehen, dass die so wenig Kreditkarten und so wenig PayPal hatten. Und Otto war immer schon, bezahl mit deinem guten Namen, ja? Mhm. Und du bestellst beim Versandhändler und bezahlst später. Das hat Otto schon immer so gemacht, also seit irgendwie von Anfang an.
Das kennen die Älteren.
Das ist gelerntes Verhalten, fast nicht nur Ältere, sogar auch jüngere Leute. Und das war eigentlich der Grund, warum ich damals auch mit zwei anderen auf die Idee gekommen bin, so etwas zu machen.
Ja. Witzig. Otto habe ich deswegen auch gefragt, weil About You kommt ja auch immer wieder als Schlagwort.
Ja.
Dann kommen wir zu dem Thema E-Commerce und was macht der Einzelhandel eigentlich falsch? Ihr bietet das ja an, Bezahlsysteme. Mhm. Warum gehen über 60% der Menschen erstmal zu Amazon? Also uns hat letztens ein E-Commerce-Spezialist gesagt, wer nicht auf Amazon ist als Händler, macht einen Fehler. Der vergibt 60% der Chancen. Mhm. Wo läuft das falsch? Liegt es im Bezahlen? Liegt es im Einkaufserlebnis? Da ist ja About You offenbar besser. Also wo ist da das Problem?
Also da muss man echt Chapeau sagen, About You und auch Otto, dass auch Otto About You so hat, ich mag mal, sich hat entwickeln lassen, ja. Das ist schon eine geniale Geschichte und ich muss auch sagen, mein Amazon ist mit Klamotten nicht erfolgreich. Ja. Es gibt eben auch Bastionen, wo Amazon das nicht geschafft hat. Was Amazon natürlich super kann, das ist also diese einfachen Prozesse, ja, und es ist so intuitiv einfach und das ist ja eigentlich das, nach dem man sich sehnt. Man möchte schnellen Konsum, man möchte keine langen Prozesse, man ist da angemeldet, man hat die Zahlart voreingestellt und man weiß, es geht alles total schnell. Ich bin auch ein Amazon-Nutzer, ich nutze auch viel Amazon, aber ich muss schon sagen, ich fange mehr an zu hinterfragen. Mhm. Also ich fange schon an zu hinterfragen, ist anders als früher, so, wo ich manchmal denke, vielleicht soll ich doch mal woanders auch mal
gucken. Warum?
Ja, weil ich eben auch.
Weil der arme Händler 20% abgeben muss.
Nein, ich denke auch. Ich bin ja auch, ich sage mal so, ich lebe in Deutschland, ich bin Deutsche und Deutschland ist meine Heimat. Kaufst
deine Bücher im Buchladen.
Ich möchte auch weiterhin in Deutschland einkaufen können und ich möchte auch, dass wir unsere Wirtschaft stärken. Ja, deshalb versuche ich nicht immer nur so eindimensional zu denken, dass ich jetzt nur bei Amazon kaufe, weil mich ärgert das schon auch, wenn man das mitkriegt, wie die GAFAs eben ihre Steuern zahlen. Das finde ich nicht gerecht. Also das finde ich, deshalb gucke ich eben auch viel woanders. Also Klamotten kaufe ich überhaupt nicht bei Amazon, gar nicht. Also ich kaufe viel bei About You, kaufe auch viel gerne bei Bräuninger, die mag ich sehr gerne.
Das sind so meine Online-Shops. Das haben wir immerhin zwei Marken genannt.
Ja, ja, ich mache aber keine Werbung.
Also nee, ich weiß, das war ein Scherz, das war ein Scherz.
Beteiligt, das ist nur einfach, wie gesagt, Scherz. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, es ist also auch nicht
gut.
Und ja, ich finde das Sortiment da eben sehr gut. Und eben so Artikel des täglichen Bedarfs, ja, kaufe ich schon auch bei Amazon, aber ich werde das in nächster Zeit mal stärker hinterfragen, weil ich glaube durchaus auch die ganz jungen Leute, die fangen das auch stärker. Ich habe da lustigerweise heute Morgen irgendwo bei Twitter habe ich gelesen, das muss ich jetzt nochmal recherchieren, das schade, dass ich das jetzt nicht hier so richtig parat habe, dass die jüngeren Leute sich von Amazon abkehren. Fand ich eine interessante Botschaft, war heute in irgendeinem Newsletter. Ja.
Okay.
Das müsste man nochmal recherchieren.
Muss man mal nachgucken.
Ja,
vielleicht eine Umfrage von YouGov. Oder
genau, aber ich glaube halt, was gut, also die besten Online-Shops sind die, die die Technologie am besten beherrschen. Also das sind diejenigen, die Tech, und es sind eigentlich Tech-Unternehmen, so wie About You auch. Ja? Die kennen ihre Kunden sehr gut und die ticken, deren DNA ist Technologie. Und das ist Amazon wie kein anderes. Ja? Mhm. Die wissen ganz genau, was der Kunde will. Und das ist es ja auch.
Auch schnell bezahlen.
Schnell bezahlen und auch klar, auch so diese, der Kunde will auch Relevanz haben, der möchte auch die Sachen angeboten bekommen, die zu ihm passen und so weiter. Das ist, da ist Amazon schon echt super dran. Mhm. Ja.
Was glaubst du, wie ist so die Fintech-Branche in Deutschland angesehen? Wir hatten jetzt, muss ich jetzt nicht zu einzelnen Unternehmen äußern natürlich, aber wir hatten N26, Wirecard, da gab es jetzt ja schon eine Reihe an Negativschlagzeilen. Mhm. Schadet das dann so einer gesamten Branche, die ja eh noch recht jung ist? Oder ist das, weil die Leute das eh noch nicht einordnen können, fliegt das so ein bisschen vorbei?
Also angesehen, meinst du jetzt in Deutschland oder im
ja, in Deutschland, wenn man...
Also ich glaube, inzwischen ist die Fintech-Branche, würde ich mal sagen, die ist schon sehr angekommen auch. Also wenn man das, man kann das eigentlich schön an so einer Veranstaltung...
Aber sowas ist ja schon vertrauensschädigend, wenn man so Geschichten wie von N26 hat oder Wirecard, rauscht der Aktienkurs runter.
Ja, wobei, also ich bin da ja, also ganz ehrlich, also meine persönliche Meinung ist da ja, N26, klar machen die auch Fehler, aber wir sind da in Deutschland auch sehr gut darin, immer diese Fehler
schlecht zu sehen
und zu bashen und zu sagen, oh, was die alles falsch machen und... Ich denke vielmehr, wir sollten manchmal auch echt stolz sein, wenn wir ein deutsches Unternehmen haben, was im Technologiebereich sich endlich mal behauptet und nach vorne kommt, anstatt immer hinzugehen und zu sagen, bäh, bäh, bäh. Ja, das ist, ich war jetzt in den USA und habe in San Francisco einen Bus mit Werbung von N26 gesehen. Habe ich echt gedacht, wow, das finde ich richtig cool. Also es hat mich total gefreut.
Jetzt die große US-Strategie.
Ja, und ich finde das, ich befürworte das und ich finde auch Wirecard ist ist toll, wie die Wirecard sich entwickelt hat. Was da die Anleger sagen und diese ganzen Gerüchte, dazu äußere ich mich nicht. Aber wie gesagt, ich finde es grundsätzlich ein tolles Unternehmen, das es schafft, eben aus einer kleinen Firma einen Technologiekonzern zu bauen, der jetzt im DAX ist, der international tätig ist. Und auch jedes Unternehmen hat irgendwelche Fehler.
Ja. Findest du denn die Regulierung jetzt im Fintech-Bereich, Finanztechnologiebereich störend oder ist sie wichtig, weil nur mit positiver Regulierung bekomme ich ja quasi eine Genehmigung. Ich habe ja den Brief in der Tasche und kann das machen, was ich darf.
Ja.
Oder? Ist das okay? Oder?
Ich finde es okay. Ja, ich bin auch ein Befürworter von Regulierung. Ja.
Damit sie alle fair spielen können.
Ja, weil ich finde das schon. Und es hält eben auch wirklich die ganz Fiesen draußen. Ja. Also das ist einfach so. Und das finde ich, deshalb kann man schon, also das... Und deshalb auch der Gütesiegel der BaFin, der ist einiges wert, auch international. Also weil man denkt, okay, ein in Deutschland reguliertes Finanzinstitut, das hat doch noch einen ganz guten Stellenwert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, alle deutschen Banken sind gut. Ja, ich finde, die sind in der Technologie her ein bisschen schlecht aufgestellt. Aber die Regulierung als solches finde ich schon ganz wichtig.
Ja, okay. Aber wo wir schon bei Banken sind, wie siehst du, also ich meine, Banken müssen sich ja auch radikal verändern, vor allem wenn wir jetzt an Blockchain und solche Dinge denken. Meinst du, das kommt bei denen an? Ich meine, Fintech könnte man ja auch erstmal meinen, okay, Konkurrenz möglicherweise, aber viele kooperieren ja auch mit Fintechs. Wie siehst du da die deutschen Banken?
Also ich glaube, angekommen ist das schon. Es ist nicht so, dass die das nicht sehen. Aber,
handeln sie auch? Oder sind die ein Schockstarre?
Genau, also das ist so eine Mischung aus beidem, also würde ich mal sagen. Nicht alle Banken, aber es gibt schon viele, glaube ich, da ist es so, die haben nicht so richtig den konkreten Masterplan, was sie jetzt eigentlich tun sollen und machen so ein bisschen so manchmal Wildwuchs meiner Meinung nach. Also wenn ich in dieser Bank würde, ich würde versuchen, mir einen USP rauszusuchen, für den ich stehen würde, ja, und diesen USP gnadenlos durchzuexerzieren, ne? Weil das ist heute so, jeder macht so alles so ein bisschen und keiner steht mehr für irgendwas Besonderes. Mhm. Und das ist vielleicht auch, warum N26 so erfolgreich geworden ist, weil die so gnadenlos Mobile-First-Ansatz hatten, eine Usergruppe bedient haben. Die können ja gar nicht so, die haben gar nicht so viele tolle andere Features, aber die haben eben diese Gruppe, die über das mobile Banking das machen wollte, optimal bedient. Und das haben sie verstanden. Und deshalb glaube ich einfach, die deutschen Banken müssen sich da mal wirklich hinsetzen und sagen, was will ich denn eigentlich? Wer ist mein Kunde? Mhm. Anstatt immer nur zu sagen, das Produkt will ich machen, sondern mal, was wollen denn die Kunden? Das finde ich ganz wichtig. Und dann ist es sicherlich auch durchaus ein Technologiethema. Das ist nicht einfach, weil bei den Banken ist es häufig so, die sagen zwar immer, sie haben viele Daten, aber oft sind diese Daten, die sind nicht so zusammen. Ja? Also das ist zum Beispiel Daten zum Sparen, Daten Kredit, die liegen alle in unterschiedlichen Datentöpfen, die können die nicht miteinander verknüpfen und dadurch können sie auch ihre Kunden nicht so gut verstehen. Ja. Ja, also sie sind noch nicht so in der Lage, aus den Daten herauszulesen.
Ja, die Konsequenz wäre ja wahrscheinlich auch, wir reden hier über Zahlungsverkehr auch, ja, der noch eine Menge Leute beschäftigt in Deutschland.
Natürlich.
Wer da konsequent dran arbeitet, sägt an dem Stuhl von wahrscheinlich 100.000, 150.000 Beschäftigten.
Ja, ja.
Die Konsequenz, ähnlich in der Kohleindustrie, müssen wir uns wahrscheinlich klar machen. Ne? Wenn wir das wollen, müssen wir das andere auch.
Ich glaube nur, also ganz, ganz krass gesagt, das wird passieren.
Ja.
Also das wird sicherlich, ich glaube schon, dass es, also ich will da auch immer nicht so Horrorszenarien malen, aber ich glaube schon, dass einige Banken das nicht schaffen werden. Und das ist so, das ist auch, ich denke manchmal, mir fällt das auch total schwer und ich finde es auch ganz schlimm, mir das vorzustellen.
Hast du denn noch eine normale Bank, wo du hingehen kannst, oder?
Also ich gehe eigentlich nicht zur Bank.
Theoretisch?
Ich bin noch bei einer normalen Bank, ja. Ich habe aber nicht nur eine Bank. Also ja, ich habe durchaus, ich arbeite, sag mal, mit Fintechs und auch mit normal. Aber ich habe noch ein ganz normales Gehaltskonto bei einer ganz normalen deutschen Bank.
Würdest du denn zu Libra gehen? Wenn es gäbe schon?
Also ich würde sicherlich, ich würde das sicherlich mal ausprobieren. Also
auch dein Gehalt auszahlen lassen als Libra? Wenn du eins bekommst.
Ich würde jetzt nicht so gerne Libra haben. Ich hätte das lieber auch aus einer europäischen Umwelt.
Digitalen Euro. Ja.
Also ich hätte gerne einen digitalen Euro, genau. Das würde mir gefallen. Also das fände ich echt gut, weil das wäre, glaube ich, eine Initiative, wo wir hin müssten. Ja.
Naja, okay.
Naja, zumindest gibt es ja schon mal die Diskussion dahin. Vielleicht kommt das
ja. Ja. Ja, dann hatten wir den Tag auch die Diskussion, dann ging es wieder darum, ja, wollen wir denn die Kreditvergabe auch verstaatlichen oder nicht? Davon reden wir ja nicht. Ihr macht ja auch eine Art Kreditvergabe, ne?
Ja, bestimmten Bereich. Das ist Ratenzahlung. Also wir vergeben keinen Kredit, also wir machen quasi Ratenzahlung, die an den Kauf gebunden ist. Okay. Ja, das ist so ein bisschen anders reguliert. Mhm. Deshalb müssen wir auch kein Postident machen. Das heißt, okay, wir sind nicht verpflichtet, den Kunden per Postident zu identifizieren. Deshalb geht das auch als Online-Prozess. Ja? Mhm. Es ist aber kein Kredit im klassischen Sinn. Also okay, der Kunde kann das jederzeit zurückzahlen. Wir haben natürlich immer so ein Risiko, weil wir gar keine Identität zu 100%ig bestätigt haben. Das ist eben ein anderes Geschäft. Ja.
Das müsst ihr dann speziell Geld hinterlegen dafür, damit ihr dann nicht gleich kaputt geht, wenn...
Ja, das ist natürlich, also ich sag jetzt mal, wie gesagt, unser Herz ist Risikomanagement und Bonitätsprüfung. Daran müssen wir kontinuierlich arbeiten, dass das jeden Tag besser wird. Deshalb auch Machine Learning, weil Machine Learning hat den Vorteil, das kann sofort eben neues Verhalten analysieren und umsetzen. Ja, das sind nicht so alte Scorecards, die man eben nur mühsam eben updaten kann.
Was?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Wo geht die Reise bei euch noch hin? Also mehr als Digitalisieren und KI kann man ja kaum noch machen. Was habt ihr noch vor? Also gibt es da noch Ideen?
Also ich sag mal, wir werden mit unseren Kunden wachsen und unser Kunde ist unser König, ja. Also deshalb entstehen ständig neue, ich sag, Features und Dinge, Prozesse, die wir aus dem Kunden-Need herausziehen, wo wir sagen, okay, wir müssen mit dem Kunden gehen, um da eben optimale Produkte anzubieten. Ich kann das noch nicht genau sagen, wo wir hingehen, weil hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, dass wir mal Machine Learning und KI machen, hätte ich gesagt, nee, das machen wir seit 3 Jahren. Mhm. Ja? Deshalb ist das noch, die Welt ändert sich so schnell und man muss darauf aufspringen, wenn man merkt, da kommt was Neues. Also wenn es denn so ist, dass zum Beispiel dann irgendwann, keine Ahnung, wir nur noch E-Geld haben, dann wird man die Rechnung auch nicht mehr per Überweisung bezahlen, dann werden die Rechnungen anders beglichen werden, dann wird der Prozess dahinter ein anderer sein. Also ich glaube schon, dass wir eine tolle Technologie haben für die Zukunft, weil im Prinzip Zahlen rutscht immer mehr in den Hintergrund, auch wenn die vernetzte Welt kommt, wenn die Geräte, ja, also wie den ganzen IoT, dass ein Kühlschrank plötzlich automatisch bestellt, ja, dass ein Auto per Induktion automatisch betankt wird, dann werden überall Zahlungen ausgelöst und da muss die Identität geschützt werden. Und das sehe ich so ein bisschen auch als unsere Aufgabe an, mit einer sehr guten Prüfung eben auch den Konsumenten zu schützen vor eben Abbuchungen, die da nicht hingehören. Ja.
Okay. Letzte Frage?
Wollen wir letzte Frage machen?
Ja.
Das hatten wir die Gründergeschichte gar nicht.
Ach, die stimmt.
Ja, die können wir jetzt zum Schluss ja noch erzählen. Genau.
Ganz kurz.
Weil ja, bitte. Jetzt haben wir es schon angeteased, jetzt muss es auch kommen.
Genau, das ist mir gerade nämlich eingefallen.
Stimmt. Also, in der Tat, dass du aufmerksam bist.
Genau, weil du gesagt, ich habe ja im Reisebüro gelernt und das stimmt auch alles. Nur es gab schon einen Weg dahin zu Weltfair. Der ging nicht unmittelbar vom Reisebüro. Deshalb, also bei mir war es quasi so, nach dem Abi habe ich angefangen, VWL und Politik zu studieren, habe das aber abgebrochen, bin gereist und habe dann eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau, habe dann eine ganze Zeit im Vertrieb bei Reiseveranstaltern gearbeitet und bin durch Zufall eben an das Thema online gekommen und habe eine Firma kennengelernt, die saß in Holland, die haben Online-Bezahlen gemacht, das war im Jahr 2000. Diese Firma hieß Bibit Global Payment Services, die gibt es schon lange nicht mehr. Die wurde 2004 verkauft und wurde zu Worldpay. Und die Gründer damals, das sind die Gründer von Adyen, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist ein Startup aus Holland, was sehr, sehr erfolgreich ist. Übrigens deutlich wertvoller als die Deutsche Bank inzwischen.
Oh.
Die haben im Prinzip Online-Bezahl-Infrastruktur gebaut. Ähnlich wie die Wirecard. Mhm. Also sehr ähnlich. Die beiden sind sehr ähnlich zueinander. Ja, und diese ehemaligen Gründer waren damals meine Chefs in diesem kleinen Mini-Startup im Jahr 2000. Dass ich gearbeitet habe, deshalb habe ich diese Welt des Online-Bezahlens quasi von einer Zeit, in der noch gar niemand wusste, was Online-Bezahlen ist, ich sage jetzt mal so von der Pike auf gelernt. Ja? Und deshalb war ich nicht ganz, als wir Weltpay gegründet haben, hatte ich ja schon 9 Jahre Online-Payment-Erfahrung, ja, und kannte die Branche gut, kannte Kunden und Leute und habe dann eben diese Marktlücke da gesehen, die man einfach bedienen musste. So ist das dann entstanden.
Ja, Mensch, es gibt immer verrückte Werdegänge. Ja. Von einer Reisekauffrau zur Fintech.
Dann hatten wir jemanden vom Bäcker. Vom Bäckerjungen zum Einhorn.
Genau, ja, aber
von Zelon ist auch sehr interessant.
Ja, aber ich glaube, mich haben schon immer neue Sachen interessiert. Ja. Ich war schon immer sehr neugierig und aber auch, muss ich sagen, schon. Durch meinen Vater bin ich so aufgewachsen, dass ich eben immer technologieaffin war. Ja. Ja? Wir hatten schon, als alle noch keinen Videorekorder hatten, wir einen, als alle noch keinen Computer hatten. Mein Vater war Entwickler, nicht Entwickler, war Elektrotechniker. Damals war noch nicht so mit der Entwicklung. Und hatte in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Mhm. Und hat eben bei uns immer Computer mit nach Hause gebracht, die ich auch bedienen musste.
Ja,
sehr gut.
Und deshalb hatte ich da auch nie Berührungsängste.
Ja. Dann unsere kurze, schnelle Frage zum Schluss.
Genau, wir stellen immer die Frage nach einer Schulnote von unseren Gästen, wie sie ihren Bereich sehen in Deutschland.
Fintech würde sich jetzt anbieten.
Ja, Fintech.
Genau. Ach so. So sehr gut bis ungenügend. Klassisches Schulnotensystem.
Ich würde sagen, also wenn man es gegen asiatische Länder vergleicht, ja. Also ich würde es eher so mit einer 3 ansiedeln.
Na, ist ja immerhin.
Es ist nicht ganz, also ich finde auch der Standort ist ganz gut und es ist sicherlich passiert auch viel, aber es gibt Länder, die sind schon noch deutlich besser, aber es gibt auch welche, die sind deutlich schlechter.
Man muss ja wahrscheinlich auch noch in Relation stellen, dass die Deutschen noch nicht so die Digitalbezahler sind, ne? Immer noch bargeldaffin.
Ja.
Also das bestimmt mindestens 60% der Bevölkerung haben immer noch Geld im Portemonnaie.
Ja.
Also das muss sich ja erst ändern, bevor das andere sich verbessern kann. Ne?
Ja, sicherlich. Das ist auch ein Kulturwandel. Ja,
das wird extrem. Man kriegt ja immer mehr mit in Läden, die Leute einen die Karte aus der Hand reißen und gucken, ob NFC drauf ist.
Ja.
Also die Verkäufer nehmen schon die Karte in die Hand und machen NFC. Ich glaube, die kriegen eine Art Gebühr oder Rabatt.
Aber es fängt eben doch sehr an. Also man merkt es eben. Es gibt ja immer mehr Leute jetzt, die anfangen. Kontaktlos war der erste Schritt. Mhm. Jetzt ist Google Pay, Apple Pay da.
Ja.
Wer das einmal angefangen hat zu nutzen, der merkt, wie angenehm das ist.
Wie schnell das geht auch, ne?
Ja.
Wie schnell das Geld weg ist.
Also ich war jetzt in den USA und habe übrigens, also ich war 12 Tage und habe überhaupt kein Bargeld ausgegeben. Also ich habe kein Bargeld mehr benutzt. Also ich habe fast alles mit Apple Pay bezahlt, weil das so praktisch war. Und den Rest mit der anderen Kreditkarte.
Okay.
Miriam, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Miriam.
Danke euch. Ja.